Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich heute den Sören Sturm. Sören, hi, schön, dass du da bist.
Hi, servus, freue mich, dass ich auch da sein darf.
Bei uns geht's heute um Werte, um Verletzlichkeit, um Papier und vielleicht auch ein kleines bisschen um Eishockey. Ihr dürft gespannt sein. Sören, wir haben eine klassische Frage, mit der wir hier den Podcast immer anfangen. Die geht so: Wer bist denn du eigentlich, wenn du gerade kein Eishockey spielst?
Ja, die Frage kann man sehr gut ausbreiten. Ich würde sagen, ich bin ein aufgeweckter Typ, für jeden Spaß zu haben und kann aber auch sehr direkt sein.
Was heißt, kann aber auch sehr direkt sein?
Ich bin sehr direkt, sagen wir so.
Und das ist was Negatives oder was Positives?
Ich denke, dass es was Positives ist, aber manchmal muss man halt, glaube ich, auch einfach mal seine Klappe halten, habe ich in meinem Berufsleben erfahren und das ist auch, denke ich, richtig so, ja.
Manchmal muss man seine Klappe halten. Wer zwingt einen denn dann dazu?
Naja, vielleicht will nicht immer jeder das hören, was ich vielleicht gerade zu sagen habe, ja, und jeder meine Meinung hören und das ist ja auch, klar darf jeder eine Meinung haben, aber nicht jeder will immer die Meinung von dem anderen hören und ich denke, das ist auch in Ordnung so. Aber wenn mich vielleicht was stört oder wenn mir was nicht passt oder auch wenn ich jemandem helfen will, dann gebe ich sehr gerne direkt meinen Input dazu und bin manchmal damit gut gefahren und manchmal auch nicht so gut damit gefahren.
Ich frage mich bis heute, ob das tatsächlich was ist, wo man auf der einen Seite sagen sollte, ja, nee, da muss ich lernen, mich irgendwie unter Kontrolle zu haben oder mich zurückzuhalten. Muss ja nicht jedem sagen, wo er gerade Fehler macht. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch immer wieder, wow, nee, das ist total wichtig, dass wenn man eine Idee hat, wenn man eine Meinung hat, dass man sie sagt, weil vielleicht sieht der andere was nicht oder weiß was nicht und deswegen geht ganz viel verloren. Was überwiegt da bei dir?
Ja, also im Grunde hast du da schon recht. Ich glaube einfach, dass man nur mit einer direkten Art vielleicht Berufsleben und Privatleben unterscheiden sollte. Ich denke mal, im Privatleben ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Im Berufsleben vielleicht sollte man da drüber nachdenken.
Wie ist es, wenn du dich mit dem Trainer unterhältst? Wer hat recht?
Natürlich immer der Trainer.
Mich würde interessieren, ich habe gesehen, du hast einen Ring am Finger.
Ja.
Bist du Familienmensch?
Absolut, ja. Ich bin verheiratet. Meine Frau und ich leben hier in Bönigheim. Und mit unseren 4 Hunden. Wir haben 4 kleine Hunde. Beide eine große Familie. Also ich meinerseits habe noch 3 Geschwister. Insgesamt 7 Neffen und Nichten. Und wir leben das Familienleben, ja.
Ist das gut möglich mit deiner Karriere? Wie kriegt man da den Spagat hin?
Ja, also ich meine, im Sommer geht es dann schon ein bisschen leichter, weil wir doch da länger Zeit haben, um die Familie mal zu sehen oder um die Familie zu sehen, weil meine Frau und ich leben wir in der Nähe bei München, bei Fürstenfeldbruck. Mhm. Und da kommt auch ihre Familie her und da sieht man sich regelmäßig. Ich bin ursprünglich aus Köln, meine ganze Familie, meine Eltern leben bei Köln, mein Bruder, meine andere Schwester lebt, ich sag mal, in der verbotenen Stadt Düsseldorf.
Wie man als Kölner sagt. Als Kölnerin?
Ja.
Und das wurde erlaubt?
Ich glaube, das ist auch ihr eigener Kopf gewesen. Nein, alles gut. So schlimm ist das gar nicht bei uns. Und meine andere Schwester lebt halt auch in Köln. Und wenn es möglich ist im Sommer oder zum Beispiel Weihnachten jetzt, waren wir auch bei meiner Familie, was natürlich auch von meiner Frau die Familie jetzt ist mittlerweile, seit 8 Jahren. Man versucht immer das Bestmögliche draus zu machen. Und wie gesagt, von Bietigheim nach Köln ist es jetzt auch nicht mehr ganz so weit, wie wenn man von Nähe München nach Köln fährt. Und kriegt man das schon ganz gut hin.
Du hast es gerade angesprochen, du kommst aus Köln. Hm. Freiburg hat ja seine ersten Schritte alle bei Düsseldorf gemacht. Und es gibt ja noch den einen oder anderen, der irgendwie mal zwischenzeitlich bei Düsseldorf gespielt hat. Sind das Sachen, die man mit in die Kabine nimmt?
Ganz lustig. Wir hatten jetzt vorgestern eine Autogrammstunde, glaube ich, gehabt. Und am Samstag, ja genau. Und da haben wir auch noch drüber geredet. Ja, jeder verirrt sich halt mal ein bisschen. Ne? Aber letztendlich ist es ja auch nur im Profibereich gewesen, weil Freiburg und ich ja im Jugend haben wir ja eigentlich... Ja, weil er ist 91, ich bin 89er, schon sehr, sehr viel zusammengespielt. Nicht jedes Jahr, aber wir kennen uns eigentlich schon, seitdem wir 5, 6 Jahre alt sind. Ja. Und seitdem kennen wir uns, haben seitdem dann im Profibereich nie zusammengespielt. Und jetzt dann nach 19 Jahren Profi hat es dann endlich geklappt, dass wir dann wieder zusammenspielen.
Hast du dich darauf gefreut im Vorhinein?
Ja, absolut. Ich habe ihm gleich geschrieben, hey, als ich dann wusste, dass ich unterschrieben habe, letzten Sommer, habe ich ihm gleich geschrieben, weil ich auch schon gehört hatte, dass er auch bleibt, und haben wir uns da kurz ausgetauscht über WhatsApp, und ja, ist ein super Kerl und hat sich nichts geändert, auch zur Jugendzeit, also war ich echt glücklich, dass ich da wenigstens schon mal jemanden kannte, als ich hierher gekommen bin.
Gibt's denn, du hast gerade selber gesagt, 19 Jahre, 15 Jahre Profisport, gibt's da trotzdem noch Momente und Situationen im Eishockeysport, die dich noch faszinieren, die noch in irgendeiner Form neu für dich sind, oder hat man irgendwann schon alles gesehen?
Ich glaube, man denkt, man hat immer alles gesehen, aber man sieht jedes Jahr immer was Neues. Und jetzt wirst du mich wahrscheinlich fragen, was genau, aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Es gibt positive wie negative Erlebnisse. Man lernt nie aus und man, also ich muss wirklich sagen, im Eishockey gibt es immer was, man wird immer was Neues erleben, und es ist schon verrückt, aber auch lustig zugleich. Ja.
Ich bohre trotzdem nach. Man kann es ja mal probieren. Vielleicht kann ich das ja aus dem direkten Typen rauskitzeln. Was fasziniert dich heute noch? Was konkret?
Also, was ich immer gern wieder sage, es ist immer schon sehr lustig zu sehen. Man wird jedes Jahr älter, aber man kriegt jedes Jahr wieder einen neuen jungen Spieler, der von der DNL oder von unten nach oben gezogen wird. Und man erlebt jedes Jahr neue Charaktere. Und es ist immer schön zu sehen, wie man sich früher immer als junger Spieler gesehen hat. Und warum spielt die nicht so viel, oder warum das und das? Und genau das Gleiche haben die jungen Spieler heutzutage auch. Und ich habe mich damals immer gesehen und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und warum spiele ich nicht? Warum? Und jetzt sehe ich das als aus der anderen Sicht halt. Und es ist schon einfach lustig zu sehen, jedes Mal wieder halt. Ne? Und das ist einfach ein Lernprozess als junger Spieler, den man machen muss. Und ich denke, dass das bei uns in der Mannschaft eigentlich ganz gut hinkommt mit den ganzen jungen Spielern, die wir auch haben. Und die nehmen auch viel an. Und ja, finde ich schön zu sehen, ja.
Wie hat sich das über die Jahre für dich konkret verändert? Du hast gerade selber gesagt, man ist selber irgendwie der junge Spieler, der reinkommt und der sich fragt, warum darf ich nicht so viel spielen? Heute bist du der seniorige Spieler, der die jungen Spieler mitzieht und anleitet. Gab es irgendwann einen Punkt, an dem du gesagt hast, oh, jetzt bin ich einer von den Seniorspielern, oder ist es so ein fließender Prozess gewesen?
Nee, wie du schon sagst, ist, glaube ich, eher so ein fließender Prozess, aber mittlerweile, ja, mit 35, glaube ich, kann man schon sagen, dass man dann doch eher zu der älteren Fraktion gehört, und es ist auch okay so, aber ja, ich versuche das Beste draus zu machen, und ich denke, dass ich das soweit ganz gut hinkriege.
Wie sieht's aus, wenn du jetzt heute Laufduell hast mit einem von den Jungspunden?
Keine Chance, bin ich ganz ehrlich, keine Chance. Also die Jungs sind schneller, das merkt man auf jeden Fall.
Dafür weißt du, wo du hinlaufen musst.
Ganz genau. Man merkt einfach, dass man dann doch viel mit Erfahrung dann vielleicht noch wettmachen kann, wo der jüngere Spieler sich dann wirklich die Seele aus dem Leib läuft und alles gibt. Und ich denke mir, mein Gott, das kannst du auch ein bisschen leichter haben. Aber ja.
Oh, gefällt mir. Gab es für dich über die letzten paar Jahre Momente, die dich auf eine gewisse Art und Weise geprägt haben? Ich meine, der Weg zu den Steelers, zu dem Zeitpunkt, zu dem du jetzt hierher gewechselt hast, es war ja nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt der erfolgsversprechende Club. Es war nicht unbedingt ein Club, der so rosige Aussichten hatte. Man hatte irgendwie 2 so schlimme Jahre hinter sich. Und du warst ja selber auch letztes Jahr oder letzte Saison im Ellental und hast gesehen, was denn da irgendwie los war. Und trotzdem hast du gesagt, boah, nee, da will ich hin. Warum?
Weil, du sagst es schon, also du sagst, die letzten 2 Jahre waren nicht so rosig. Vor Krimitschau war meine Zeit auch nicht so rosig. Ich bin letztendlich aus 3 verschiedenen Vereinen relativ schnell raus, also einmal freigestellt worden in Kaufbeuren. Dann in Halle gab es dann meine direkte Art, und da gab es dann einen Manager, der Kai Schmitz, der genauso eine direkte Art hat. Das kommt auch aus Köln, vielleicht lag es daran so ein bisschen. Nein, wir haben Meinungsverschiedenheiten gehabt und haben uns dann aber auch bei einer gegenseitigen Vertragsauflösung geboten und dann, mit Tölz gab es dann letztes Jahr, da hätte ich eigentlich auch noch einen Vertrag gehabt, aber da gab es dann auch Unstimmigkeiten und dann habe ich Glück gehabt, dass ich nach Krimmitschau gekommen bin, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe auch, auch gern dort geblieben bin, Management hätte mich gerne behalten, Trainer hatte da andere Ansichten, was auch vollkommen in Ordnung ist, muss man akzeptieren. Mhm. Hatten, denke ich, ein relativ gutes Jahr in Krimmitschau letztes Jahr gehabt. Und ich dachte mir einfach, hey, der Dücki hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich mir nochmal vorstellen könnte, nochmal wieder in die Oberliga runterzukommen. Und daraufhin habe ich natürlich gesagt, weil ich bin der Meinung, dass Bietigheim nicht in die Oberliga gehört. Die haben so viel positive Jahre gehabt, vor allen Dingen in der zweiten Liga. Meiner Meinung nach gehört der Verein nicht in die Oberliga. Und da ist es für mich ganz klar nochmal was Neues zu erreichen. Einen Oberliga-Aufstieg habe ich bis jetzt noch nicht geschafft und das wäre natürlich auch eine coole Sache und natürlich am besten nächstes Jahr DEL2 spielen wieder.
Du warst in der DEL zweimal Meister?
Ja, genau. Auch einmal gegen Bietigheim im Finale sogar. Ja.
Mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich noch einen anderen Termin habe. Ich müsste eigentlich weiter. Nein.
Da haben wir wieder meine direkte Art. Entschuldigung, das kann ich mir nicht verkneifen.
Das ist herrlich. Du hast gerade selber gesagt, am liebsten nächstes Jahr DEL2, Oberligameister, Oberliga-Aufstieg hast du noch nicht gemacht. Ist das irgendwie persönliches Ziel? Ist das Motivation gewesen, hier dann anzufangen?
Ja, definitiv, weil man will so hoch spielen, wie es geht. Und natürlich will man dann auch das Bestmögliche da rausholen. Und mir war von Anfang an klar, dass Bietigheim definitiv eine Rolle in der Oberliga spielen wird. Und deswegen war das für mich dann auch relativ schnell klar, dass ich nach Bietigheim komme. Und ich kenne ja Dücki schon, ich habe ja sogar mit ihm zusammen in Ravensburg gespielt, also wir kennen uns, er war damals Kapitän von uns gewesen und
als du etwas jünger warst und er der Seniore gespielt hat?
Ja, genau. Ja, genau. Und bei unserem Telefonat, wo wir dann länger gesprochen haben, hat er auch dann ganz zum Schluss noch zu mir gesagt, Sturmi, also ich muss sagen, du hast dich auch um 180 Grad gedreht. Also er kannte mich halt noch als junger Spieler. Ja. Dann, wie wir dann miteinander kommuniziert haben und telefoniert haben, hat er dann auch gesagt, das sind schon nochmal ganz andere Ansichten, wie du die vielleicht früher hattest. Und ganz interessant dann auch zu hören und auch irgendwie positiv zu hören dann halt. Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Du hast gerade gesagt, ihr habt über Ansichten gesprochen. Geht's in so einem Call, wenn man dann mal so ein bisschen miteinander spricht, geht's da dann um Werte, Überzeugungen, ist das ein Thema?
Auch, aber mehr eigentlich eher um die Rolle vielleicht im Team und da habe ich halt von Anfang an gesagt, ich werde mich da unterordnen, wo du mich siehst und wenn das, was er von mir verlangt, werde ich versuchen, dann auch natürlich umzusetzen und wenn es dann besser geht, dann ist es natürlich umso schöner und früher hat man natürlich als jüngerer Spieler oder sagen wir mal, damals war ich glaube ich 25, 26, da sagen wir mal mittelreif, sage ich mal, und da will man ja, ich will unbedingt das, ich will das, ich will das und ich will das und natürlich hat man das heutzutage auch, also ich meine, man muss ja schon noch den Ehrgeiz haben, immer, ich will immer auf dem Eis stehen, wenn es wichtige Situationen gibt oder wenn, keine Ahnung, 5-3 Überzahl ist oder so, natürlich will ich da auf dem Eis stehen, aber man muss auch respektieren, wenn der Coach da jemand gerade in dem Moment jemand anders sieht und ist zwar nicht immer leicht, aber man muss es akzeptieren und respektieren und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil der Trainer ist letztendlich derjenige, der die Entscheidung trifft und das ist dann auch vollkommen in Ordnung für mich.
Du hast gerade gesagt, ich möchte dann die Rolle spielen, die du mir gibst und mich da einfinden. Was ist denn die Rolle, die du jetzt hast, die Rolle, die du jetzt gerade spielst?
Ja, also ich meine, das denke ich mal, habe ich in den letzten Jahren so bewiesen, dass ich doch eher ein offensiver Part bin, also ein offensiver Verteidiger bin. Denke, dass ich das bis jetzt relativ gut ausfülle. Und ich habe aber auch ganz am Anfang der Saison gesagt, wenn du mich nicht in dieser Rolle siehst, offensiv, ich werde mich auch in Schüsse reinschmeißen oder Schüsse blocken oder auch dann in dem Fall die Drecksarbeit machen. Das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Und glücklicherweise konnte ich jetzt dann aber diesen offensiven Part, denke ich, ganz gut hinkriegen dieses Jahr.
Also Oberliga Süd, 298 Spieler. Nach Punkten bist du gerade auf Platz 39. Scheint ganz okay zu sein für einen Verteidiger.
Ja, denke ich. Könnte man sagen, ist okay. Ja.
Könnte man okay finden. Du hast gerade einen Punkt gesagt, mich in Schüsse reinschmeißen. Es war das erste oder das zweite Heimspiel in der Vorbereitungsphase. Und man lag gemütlich vorne und du hast dich in einen Schuss reingeworfen. Und hast dich lang gemacht auf dem Eis, nicht um einen Passweg zu blocken, sondern um tatsächlich einfach einen Schussweg zuzumachen. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Verrückter, der sich in einem Vorbereitungsspiel in einen Schuss reinwirft? Wozu? Und habe mich dann aber auf der anderen Seite unglaublich drüber gefreut, dass man jemanden hat, der in einem Vorbereitungsspiel schon dieses Wollen mitbringt. Und dieses, das ist jetzt ein bisschen pathetisch, das mag sein, aber so ein sich selbst aufgeben zum Wohle
der Mannschaft.
Wie kommt sowas? Der weiß doch noch gar nicht, wer die anderen sind, für die er sich da reinwirft. Der weiß doch noch gar nicht, was das hier alles ist, wofür er sich reinwirft. Und trotzdem war es schon da. Und das fand ich krass.
Aber vielleicht wissen die anderen dann, wer ich bin und dass ich mich auch nicht zu schade, dass ich mir nicht zu schade bin, auch selbst in einem Vorbereitungsspiel mich in den Schuss reinzumessen, weil ich will halt gewinnen. Und ich denke mal, das will jeder in unserer Mannschaft. Und die Fans lieben, denke ich, auch ehrliche Arbeit. Und natürlich kann man nicht jedes Spiel so performen, wie sie es vielleicht gerne hätten, aber vielleicht, wenn es dann an dem Tag offensiv dann nicht so gut lief, dann versuche ich es halt dann so auf dem Weg zurückzugeben. Und ich denke, dass ich das auch viel letztes Jahr in Krimmitschau gelernt habe, weil da jetzt nicht unbedingt meine Offensivqualitäten gefragt waren und habe mich dann in die Rolle reingefügt, wo ich halt dann auch Schüsse blocke. Und vielleicht ist das dann noch so saisonübergreifend dann, ist es dann so weitergegangen halt. Und ich hab damit kein Problem und dann ist halt der ein oder andere blaue Fleck dann halt mal mehr mit drin.
Was sagt deine Frau dazu, wenn du da nach Hause kommst? Großartig, dass du den Sieg gesichert hast oder sagt sie, oh nein?
Nein, was hast denn du schon wieder gemacht, du Depp? Aber das ist schon vollkommen in Ordnung.
War ihr klar. Du hast gesagt, ihr seid seit 8 Jahren verheiratet?
Ja, genau.
Wie lange seid ihr schon zusammen?
11 Jahre.
Okay, das heißt, sie kennt es auch eigentlich nicht anders?
Nee.
Okay, fair. Der andere Moment, wo du mir am Anfang der Saison krass aufgefallen bist. Ich weiß auch hier leider nicht mehr, was das Spiel war, aber wir lagen, ich glaube, ein Tor vorne und du hast 10-12 Sekunden vor Schluss an der blauen Linie den Puck bekommen auf der linken Seite und bist nach hinten gefahren.
Gegen Stuttgart war das.
Ja. Und es ging sofort los. Die Bietigheimer Fans sind sehr kritisch häufig. Und dann entbrandete ein Gespräch darüber, ob wir gerade Zeugen geworden sind von einer unglaublich genialen und sicheren Spielweise oder ob wir gerade mangelnden Torhunger zu beklagen haben.
Ich weiß, welche Situation das war. Ich glaube, wir hatten sogar Überzahl und es, meiner Meinung nach waren es, glaube ich, sogar 2 Tore Unterschied. Und ich dachte mir, warum jetzt versuchen noch unbedingt ein Tor zu schießen. 3 Punkte sind wichtiger. Mir ist in dem Moment scheißegal, ob wir ein Tor schießen oder nicht. Hauptsache, wir kriegen keins mehr. Und die 3 Punkte sind wichtiger als jeder einzelne Punkt von einem aus der Mannschaft. Oder falls vielleicht doch noch, weil ich wusste, die werden aggressiv kommen im offensiven Zone. Und dann gehe ich lieber zurück und dann nutze ich die ganze Eisfläche und passe mit einem anderen Spieler vielleicht hin und her, damit die nicht mehr an die Scheibe kommen und wir die 3 Punkte haben. Und letztendlich ist mir dann, bin ich ganz ehrlich, dann egal, ob irgendein Fan dann denkt, ja, wollen die keine Tore schießen oder warum? Weil letztendlich geht es darum, das Spiel zu gewinnen und die 3 Punkte einzusammeln. Und das haben wir dann
gemacht.
In dem Moment geschafft. Auch wenn es vielleicht nicht jeder verstanden hat. Aber ich erinnere mich sogar an ein Spiel bei der Olympiade, wo Deutschland im Finale war und 1 Minute vor Schluss noch Überzahl hatte und unbedingt noch ein Tor schießen wollte. Vielleicht hätte das dann auch vielleicht den ausschlaggebenden Punkt gegeben, wenn man vielleicht doch zurückgegangen wäre und nicht versucht hätte, nochmal von der blauen Linie extra auf zu schießen. Somit hat Deutschland damals, glaube ich, den Ausgleich gekriegt und dann in der Verlängerung dann, glaube ich, sogar verloren. Ja. Und dann trotzdem eine großartige Leistung und Silbergold. Also das sollte das nicht schmälern, aber leider ist es nicht Gold geworden.
Ist es was, was im Kopf stattfindet? Vielleicht nicht während dem Spiel, aber nach dem Spiel, dass man manchmal Fans was erklären will oder auch vielleicht nicht will oder dass man sich wünschte, dass Fans was verstehen würden, was auf dem Eis passieren würde, aber vielleicht gar nicht so richtig verstehen können?
Definitiv. Also man kriegt es ja doch schon manchmal mit, wenn dann ein Raunen durchs Stadion geht oder wieso oder warum jetzt schon wieder ein Fehlpass. Und manchmal bin ich der Meinung, dass bei Fans dann teilweise, man kann von 10 Pässen kann man 8 super anbringen, aber im Kopf bleiben nur die zwei Fehlpässe, die man gemacht haben. Und dann wird darüber diskutiert, warum er jetzt diesen Pass versucht hat. Ich denke, jeder Spieler, der versucht, irgendwas in seinem Kopf umzusetzen und das auf Mais draufzubringen, hat eine Idee dahinter, ob sie jetzt immer richtig oder falsch ist. Wir sind nur Menschen, jeder macht Fehler, aber gerne würde man, glaube ich, schon danach demjenigen dann erklären, der vielleicht da in dem Moment geraunt hat oder reingepfiffen hat oder reingeschrien hat, warum, wieso und oder irgendwo was reingeschrieben hat, keine Ahnung, auf Online-Portalen oder sonst was, würde man schon gerne mal erklären, aber man kriegt es aber auch relativ schnell. Man muss das ausblenden und ich denke, dass ich für meine Persönlichkeit das ganz gut hinkriege.
Ich gehe immer davon aus, wenn ich einen Fehlpass sehe, dass es mit purer, blanker Absicht passiert ist.
Absolut.
Das hilft mir dann immer ein bisschen
klarer zu machen. Ich will ja verlieren und will, dass der Gegner dann ein Tor schießt. Genauso wie ich das gemacht habe gegen Stuttgart, dass ich dann einfach nach hinten laufe. Und eigentlich wollte ich nur nach hinten laufen und dem Spieler dann vorm Tor die Scheibe geben, dass er dann das Tor schießen kann. Nein, Spaß.
Jetzt ergibt alles einen Sinn. Jetzt habe ich es endlich auch gesagt bekommen. Das macht mich zufrieden und glücklich. Ich finde es aber tatsächlich sehr faszinierend. Man spricht ja immer so oft von Fehlern und da passieren Fehler. Ich würde es gerne ein bisschen weiter aufmachen und würde sagen, da gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen Fehler und Irrtum. Also Fehler ist, wenn ich das weiß, wie es geht und ich kann es tun und ich führe es falsch aus und dann ist es halt ein Fehler. Okay, Fehler passieren, wir sind Menschen. Dann gibt es aber noch das Ding mit dem Irrtum. Ich habe eine Idee, etwas zu tun und du hast gerade eben selber gesagt und vielleicht wäre eine andere Entscheidung besser gewesen. Man weiß es halt nicht besser. Ist dieses Entscheiden, ist das was ihr explizit trainiert? Kommt es in irgendeiner Weise vor?
Es ist schwierig zu sagen, also weil ich finde, man hat eine Idee, aber man kann ja nicht in den Köpfen von den anderen elf Spieler noch, weil ich zähle jetzt die Torhüter mit, kann man ja nicht in die Köpfe reinschauen, was der jetzt in dem Moment denkt, sei es der Gegner, sei es mein Mitspieler. Ja? Vielleicht manchmal habe ich auch die Situation, dass ich sehe, wenn mir ein Stürmer jetzt da in die Schnittstelle rein, da will ich jetzt eigentlich reinpassen, aber der Stürmer sieht diese Situation nicht und läuft wo ganz anders hin und dann bringe ich mich dann in dem Moment selbst in die Bedrängnis. Ist halt dann schwierig, aber natürlich trainieren wir solche Situationen natürlich dann auch, aber das ist dann auch, dass wir 5 gegen 5 trainieren oder ein Breakout, wo dann zwei Vorchecker kommen, wie der Gegner dann halt eventuell vorchecken kommt. Ja. Diese ganzen Situationen versuchen wir schon auch zu trainieren. Klappen tun sie im Training auch nicht jedes Mal und genauso wenig kann das dann auch nicht zu 100% jedes Mal im Spiel klappen, weil, wie gesagt, der Gegner ja dann auch vielleicht sich auf uns einstellt und weiß, was wir tendenziell immer machen. Ja, und dann vielleicht er sich dann doch anders entscheidet als das, was wir vielleicht mal im Video gesehen haben oder so. Ja.
Geht ihr solche Situationen im Nachgang dann nochmal durch?
Ja, also wir kriegen immer von Lücki und Boris die Videos dann teilweise auch angezeigt, was wir letztes Spiel gemacht haben. Oder halt, wie natürlich vor dem Spiel, wie der Gegner spielt. Aber wir kriegen auch selber von so einer App halt, wo wir uns alle Shifts von jedem Einzelnen, also ich könnte mir auch von einem anderen Spieler, wo wir mal vielleicht eine Diskussion hatten, könnte ich mir nochmal im Nachhinein anschauen, wie die Situation sogar selber war. Also die kriegen wir auf so einer App können wir uns das anschauen und können uns jeden Shift vom ganzen Spiel dann nachträglich nochmal anschauen.
Voll gut. Mhm. Was habt ihr da an Möglichkeiten mit so einer App? Also du hast jetzt gesagt, einmal die Möglichkeiten anschauen, aber gibt es da noch mehr? Wir kennen das ganze technische Trara, was ihr da habt, ja gar nicht. Fällt mir gerade auf.
Ja, also das ist jetzt so das, was wir zur Verfügung haben, aber die Trainer haben dann, glaube ich, nochmal andere Apps, wo sie dann halt auch Linien einzeichnen können oder sonstiges, aber an sich reicht das ja komplett. Ja. Also zu sehen, wie der Gegner vorchecken kommt oder in dem Moment, wo, zum Beispiel dachte ich mir, warum habe ich den jetzt nicht angepasst? Und der sagt, er war doch frei und ich habe aber eine andere Situation gewählt. Dann schaue ich mir das schon manchmal nach dem Spiel dann an und gucke, war der wirklich frei oder habe ich es einfach nicht gesehen oder war die Entscheidung doch richtig oder falsch, die ich getroffen habe. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil wie gesagt, ich kann mir jeden einzelnen Shift von uns oder ich kann mir jeden Spieler anschauen, wenn ich will. Also selbst kann mir, glaube ich, sogar die aus der DEL anschauen. Die haben genau das Gleiche und ist dann schon immer ganz interessant zu sehen. Ja.
Lass uns mal von hier einen Schritt weiter gehen. Aktuell Tabellenplatz 2. Jetzt ist morgen, du hast es schon gesagt, ist wieder Spiel. Mittwoch kommt der Podcast raus. Das heißt, wenn ihr das da draußen hört. Apropos, hallo liebe Zuhörer, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst uns doch bitte gerne ein Like da, einen Kommentar da. Schreibt gerne auch E-Mails an podcast@steelers.de. So, Wenn ihr das da draußen hört, dann haben schon wieder Spiele stattgefunden, beziehungsweise ein Spiel hat schon wieder stattgefunden. Und das heißt, wir wissen nicht, was die Tabelle dann sagt. Aber Stand heute sind wir auf Platz 2.
Mhm.
Ja. Ja. Ist schon geil, oder?
Naja, das Schlimme ist, man hat gewonnen und man verliert trotzdem einen Platz. Das ist halt irgendwie ein bisschen schlimm, aber naja, die, ich sag mal wieder, die andere verbotene Stadt hier aus, die in der Nähe von Bietigheim ist, ist jetzt auf Platz 1 und ja, die haben halt 16, von 16 Spielen, glaube ich, jetzt 15 gewonnen. Gut, gegen uns, glaube ich, verloren.
Ja.
Ja, starke Phase im Moment, aber zum Schluss kackt die Ente und da werden wir dann sehen, wie es dann nachher, wie es dann ausschaut. Und ich weiß, glaube ich, dass unser letztes Saisonspiel auch gegen Heilbronn ist und mal schauen, was dabei rauskommt.
Ist tatsächlich der Tabellenplatz von einer gewissen Relevanz? Also macht das jetzt einen Unterschied, ob man auf 1 oder auf 2 oder auf 3 in die Playoffs geht?
Wenn man reingeht, wahrscheinlich nicht. Aber am Ende könnte es dann vielleicht doch wichtig sein, wenn man dann doch vielleicht bis ins Halbfinale kommt, um da auch das Heimrecht zu haben. Und oder dann, je nachdem, wie es im Finale aussieht, wenn jetzt Erster und Erster im Finale werden, hätten wir sowieso nicht das Heimrecht, weil wir, ich glaube, dieses Jahr hat der Norden wieder den Vorteil. Aber wie gesagt, wenn man schon im Halbfinale ist und man ist Zweiter, dann spielt man wohlmöglich vielleicht gegen den Ersten und dann hat man da kein Heimrecht mehr. Und ich denke, dass, wie wichtig das für uns Spieler ist, dieses Heimrecht, kann man dieses Jahr sehen, weil wir meiner Meinung nach erst ein Spiel dieses Jahr verloren haben zu Hause. Unglücklich in der Overtime gegen Memmingen. Und das habe ich auch, glaube ich, selten erlebt, dass ich nur ein Spiel bis jetzt in dieser Saison daheim verloren habe. Und daran merkt man eigentlich, wie wichtig dieses Heimrecht für uns ist. Ja.
Woran liegt es, dass Bietigheim dieses Jahr so eine Festung ist?
Naja, ich meine, es ist mit eins der, ich glaube sogar das meistbesuchteste Stadion in der ganzen Liga, in der Oberliga.
By far.
Und das merkt man und das kriegt man auch mit, die Stimmung. Und natürlich muss man auch sagen, da gab es ein Spiel gegen Memmingen, wo viele Memminger da sind. Jeder will hier nach Bietigheim kommen, will auch in das Stadion. Und das gibt einem immer noch mal ein bisschen mehr Antrieb. Und es ist ein geiles Stadion, und muss man dazu auch sagen. Und nee, ist natürlich, Heimrecht ist für uns einfach wichtig und wir wollen einfach daheim spielen. Und wie gesagt, die Fans geben uns da den Auftrieb und die Stimmung kriegen wir natürlich mit. Es ist einfach geil, zu Hause gewinnen. Vor allen Dingen, wenn man danach nochmal aufs Eis kommen kann und dann nochmal mit den Fans und Familie feiern kann.
Du hast es gerade gesagt, mit Fans und Familie. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr in Bietigheim sind nach einem Sieg unglaublich viele Kinder auf dem Eis immer. Und das freut mich voll, weil es einfach so ein familiäres Umfeld dadurch ist. Nimmst du das in anderen Hallen ähnlich wahr?
Ja, schon. Also da würde ich jetzt lügen. Es kommt halt immer natürlich darauf an, wie viele Spieler Kinder haben oder nicht Kinder haben. Wir sind eine Mannschaft mit sehr vielen Kindern. Ja. Und vielleicht fällt es auch dieses Jahr so extrem auf, weil wir halt so gut wie jedes Spiel außer das eine gewinnen und dann jedes Mal die Kinder auf dem Eis sind.
Das kann auch sein, tatsächlich.
Nee, aber es ist schön, so Spieler zu haben, die auch dann die vielen Kinder haben, und das ist alles so sehr, sehr familiär hier, und kann ich für meine Frau, glaube ich, mitsprechen, fühlen uns sehr wohl hier. Ja.
Wenn du jetzt gerade sagst, du fühlst dich sehr wohl hier, sagst du da, boah, ich würde gern bleiben, ich würde gern weiterziehen, was würdest du heute sagen?
Definitiv bleiben, auf jeden Fall.
Definitiv bleiben. Gibt es denn da schon was Konkretes?
Also ich gehe mal davon aus, dass ich das hier schon sagen darf, aber werde auch nächstes Jahr wieder bei den Steelers sein und liegen unabhängig, also ob es zweite Liga oder Oberliga ist. Und ja, freue mich darauf, auf jeden Fall. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Saison gut rumkriegen und alle das Ziel ermöglichen, was jeder sehen will.
Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und vor allen Dingen, dass du verletzungsfrei bleibst.
Danke, ich klopfe mal kurz auf Holz.
Danach würde mich interessieren, du hast es vorher schon mal angesprochen, Bietigheim liegt ganz geschickt zwischen den beiden Familien, du fühlst dich hier wohl. Was ist der Grund, dass du gesagt hast, ja, cool, ich hänge hier noch ein Jahr dran?
Naja, man sieht ja die positive Entwicklung, die jetzt dann wieder in die andere Richtung geht, nicht noch weiter nach unten. Und muss aber auch sagen, dass das Umfeld hier in Bietigheim, sei es Mannschaft, sei es Trainer, sei es Management, sei es Betreuer, also Marco, muss ich auch mal herausheben, also super Job macht er jeden Tag wieder. Und natürlich gehört da auch dort, wo wir wohnen, meine Frau und ich, und es passt einfach alles, auch mit den Mitspielern. Und da wäre es blöd gewesen, wenn ich wieder woanders hin will. Und natürlich ist es auch ein Grund, dass ich die letzten Jahre doch sehr, sehr oft woanders hingewechselt bin, was ich eigentlich gar nicht mag. Jeder denkt immer, ha, was ist denn das für ein Wandervogel? Aber tatsächlich mag ich es eigentlich lieber, an einem festen Ort zu bleiben und nicht überall und da und da und da spielen. Und dass man mir die Möglichkeit gegeben hat, freut mich natürlich sehr und will das natürlich dann auch zurückgeben mit Leistung.
Wenn du es so mit Prozentsätzen festmachen müsstest, wie wichtig ist es neben dem Eis und wie wichtig ist es, was auf dem Eis passiert, wenn man sich einen Verein raussucht als Spieler?
Also neben dem Eis ist für mich definitiv genauso wichtig wie auf dem Eis, also würde ich sagen 50-50, ja, weil es gibt ja nur 100%. Aber es ist super wichtig. Auch, ich meine, es bringt ja auch nichts, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, dass viele Vereine legen natürlich Wert darauf, dass der Spieler kommt und seine Leistung abruft. Aber man muss auch immer das so sehen, dass die Familie, die dahinter steht, der muss es auch gut gehen. Und wenn es der Familie vielleicht nicht in dem Standort so gut geht oder Frau, Freundin, Kinder, dass das nicht passt, dann kann der Spieler vielleicht auch nicht so die Leistung abrufen, die er vielleicht sonst abrufen könnte, weil es ist einfach so viel wichtig, dass das Umfeld dann auch passt, weil was bringt mir das, wenn ich nach Hause komme, meiner Frau geht's nicht gut oder ist genervt oder sonst was, weil sie nicht hier sein will, dann habe ich den Stress zu Hause, bringe den Stress mit in die Kabine vielleicht. Das geht nicht. Und da finde ich, sollten die Vereine immer viel drauf gucken, dass das auch den Familien ermöglicht wird. Und Bietiger macht da meiner Meinung nach einen sehr guten Job.
Lernt man es da bis zu einem gewissen Grad, sich den Kopf frei zu machen in irgendeiner Form? Für, wenn ich auf dem Eis bin, dass ich das, was neben dem Eis ist, aber zumindest während dieser Minuten ausblenden kann?
Definitiv. Ja, also das muss man. Also ich meine, irgendwie hat jeder mal zu Hause irgendwas, was gerade nicht passt oder einem geht's nicht gut oder sonst was. Aber wenn Eishockey ist, muss man halt dann auch Profi sein und das dann ausblenden können und abschalten können und dann für die Mannschaft und für den Verein da sein. Wenn man in die Kabine kommt, das, was zu Hause ist oder neben dem Eis ist, das bleibt draußen, ja, und oder ist privat. Und dann fokussiert man sich voll und ganz auf Eishockey. Das muss man machen, weil ansonsten wird es schwierig, glaube ich.
Wie lernt man das?
Erfahrung?
Erfahrung?
Ja, keine Ahnung. Da gibt es, glaube ich, keine Formel für. Und also, das hört sich jetzt so komisch an. Nicht, dass alle denken, bei mir läuft es. Also, ich habe ein super Leben zu Hause. Also, Schatz, uns geht's gut. Ja. Nein, alles in Ordnung. Da gibt es keine Formel für. Man muss das ausblenden können und wie gesagt, Job ist Job und privat ist privat.
Es klingt ja schon ein bisschen nach Plattitüde, dieses Job ist Job, privat ist privat. Ich stelle es mir grundsätzlich einfach sehr kompliziert vor, die Konzentration auf diesem Level zu halten bei was selbst so emotional ist.
Gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich, wenn privat was nicht gut wäre oder irgendwas nicht stimmt. Natürlich kann man das auf dem Eis vielleicht dann sogar ein bisschen sehen, wenn der ein oder andere vielleicht dann doch mal emotionaler reagiert als sonst oder aggressiver spielt, vielleicht mehr Hits fährt, weil er irgendwie gerade sauer ist oder whatever, keine Ahnung. Ja? Also das mit Sicherheit nimmt man das schon irgendwie mit rein, aber ich denke nicht bewusst, also wenn ist das vielleicht unterbewusst, ja, aber ich bin auch ein allgemein sehr emotionaler Mensch auf dem Eis. Ich rede viel auf der Bank, vielleicht auch manchmal zu viel mit den Schiedsrichtern. Aber das muss ich sagen, habe ich, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal zwei Minuten bekommen, weil ich halt den Schiri angegangen bin. Das war in der Vorbereitung in Rosenheim. Aber die letzten Jahre habe ich das eigentlich immer so hingekriegt, dass ich gemerkt habe, okay, der Schiri, der hat jetzt langsam die Schnauze voll von mir. Jetzt halte ich meine Klappe. Aber dann ist meistens immer so, der Nächste, der dann was gesagt hat, der vielleicht nur einmal was sagt, der hat dann die 2 Minuten bekommen. Da habe ich dann relativ Glück gehabt manchmal. Aber ja, ist vielleicht auch nicht immer die feine Art.
Oh, ich mag sowas. Das, was man unter Erfahrung auch abtut, dieses, ich weiß, wann ich die Klappe halten muss. Ich kann die Klappe aufreißen, aber ich weiß auch, wann dann irgendwann genug ist. Finde ich schön, finde ich wirklich sehr, sehr, ja, auch amüsant. Wie ist es sonst so für dich im Umgang mit Schiedsrichtern?
Ja, ich meine, die Schiris kennt man ja dann, also vor allen Dingen ich jetzt, kenne deutlich meistens, also fast jeden Schiedsrichter, der zu uns kommt oder wo wir auswärts sind. Den einen mag man vielleicht mehr, den anderen weniger, weil mit dem einen kann man vielleicht mehr reden, mit dem anderen weniger. Der andere gibt eigentlich relativ schnell eine Strafzeit, der andere lässt viel laufen. Und meistens weiß man schon vorher, okay, man hat den und den Schiedsrichter, heute vielleicht ein bisschen ruhiger, und beim anderen kann man auch mal vielleicht den einen oder anderen Spruch dann drücken, aber manche Schiedsrichter sind auch lustig drauf und mit denen kannst du auch Jokes machen, manche wollen einfach gar nicht reden.
Wie nimmst du Schiris wahr von der Fehlerquote? Gibt es da Unterschiede zwischen den Ligen? Also ja, klar, logisch, wenn sie super gut sind, dann spielen sie ganz oben, ist logisch, aber merkst du einen Unterschied bei den Schiris zwischen zweiter Liga, dritter Liga?
Teils, teils. Also ich glaube, es wird sich immer beschwert, ne? Und man muss auch sagen, dass die Schiedsrichter keinen leichten Job haben, ja. Also eigentlich sind sie der Feind von jedem, sei es von Spielern, sei es von Trainer, sei es von den Fans. Also letztendlich mag sie eigentlich keiner, ja. Also wenn man das so ehrlich sagt.
Die gehen aufs Eis,
um
sich ausschreien zu lassen.
Genau, ja. Und das muss man auch abkönnen. Und wie gesagt, wir machen unsere Fehler auf dem Eis, ich mache meinen Fehlpass auf dem Eis, ich mache eine falsche Entscheidung auf dem Eis. So sollte dem Schiri meiner Meinung nach auch eingeräumt werden, Fehler zu machen. Die andere Sache ist, dass manche Schiris kommen danach auch zu einem hin und sagen, hey, habe ich vielleicht falsch gesehen, falsch gemacht, wenn man ihn im nächsten Spiel sieht.
Ja.
Andere geben gar kein Feedback und andere beharren dann auf ihre Meinung, dass sie Recht hatten, obwohl sie vielleicht doch Unrecht hatten, aber wie gesagt, ist der Schiedsrichter, er trifft die Entscheidung und es ist kein leichter Job. Und manchmal, natürlich bin ich manchmal auch zu emotional gegenüber den Schiedsrichtern, aber man muss schon sagen, dass es echt nicht leicht ist für die. Und vielleicht wünsche ich mir persönlich vielleicht auch mal von anderen Leuten dann, weil manchmal liest man ja auch, man liest ja auch bei Facebook oder whatever manchmal so ein bisschen mit. Und da finde ich, da werden die Schiedsrichter teilweise doch zu hart angegangen. Also klar, man ist anonym letztendlich, da kann man immer leicht reinschreiben, aber ich finde, es ist kein einfacher Job und weiß nicht, ob ich den unbedingt ausüben möchte.
Du hast einen Punkt genannt, du kommst aufs Eis und erstmal sind alle gegen dich und das ist jedes Spiel. Du hast nie Heimspiel, egal was du machst, egal wo du hingehst, du bist erstmal derjenige, der das Objekt der Anfeindung ist. Kannst du so gut pfeifen, wie du willst, ein Fehler und es ist rum.
Ja.
Wie ist es zwischen euch Spielern und den Schiris? Gibt es da in irgendeiner Form einen Kontakt, der über das, man sieht sich bei den Spielen hinausgeht? Gibt es da irgendeine Form von Austausch? Sagt man sich das auch mal, hey, ihr habt heute richtig gut gepfiffen? Also gibt es da
ja,
auch
also
Positives?
Das, klar, gebe ich nach dem Spiel auch positives Feedback. Meistens ist es dann natürlich, wenn wir gewonnen haben. Nach dem Spiel, wenn wir verloren haben, gehe ich vielleicht nicht unbedingt hin und sage, ey, geilen Job gemacht. Nee, aber daran liegt es ja dann nicht, wenn wir verlieren, dass es am Schiedsrichter liegt. Also ganz im Gegenteil. Aber so privat jetzt eher wenig Kontakt. Aber ich kenne ein paar, mit denen ich sogar früher auch mal zusammengespielt habe oder gegengespielt habe. Und manchmal gab es eine Situation, wo ich gerne nochmal eine Schiedsrichtermeinung hätte. Und da habe ich da schon 2, 3 Schiedsrichter, die ich kenne, wo ich dann auch mal vielleicht ein Video dem schicke und sage, wie würdest du das pfeifen? Da gab es mal eine Szene, da habe ich mal ein Video geschickt und ich glaube, ich habe 3 Schiedsrichtern was geschickt und ich habe von 3 jeweils eine ganz andere Meinung gehört. Und das fand ich dann auch ein bisschen interessant. Auch lustig.
Das Regelbuch ist ganz schön dick zur Verteidigung.
Ja, also wie gesagt, ich wollte da jetzt nichts gegen die Schiedsrichter sagen, absolut nicht, weil wie gesagt, ich weiß, wie schwer dieser Job ist und jeder hat seine andere Meinung, aber natürlich sollte das Regelbuch für alle gleich sein. Und da fand ich in dieser Situation, da ging es glaube ich um ein Tor, weil es irgendwie mit dem Schlittschuh erzielt worden ist. Und da wollte ich halt wissen, hättest du das gegeben oder nicht? Und der eine sagt dann, kommt drauf. Ja, der eine sagt dann, ja, wenn die On-Ice-Entscheidung Tor gewesen wäre, hätte ich es gegeben. Wenn es nicht On-Ice-Tor gewesen ist, dann hätte ich es vielleicht dann auch nicht gegeben. Also fand ich dann auch ein bisschen schwierig, die Aussagen manchmal. Ja.
Okay. Ich finde es spannend. Schiris sind tatsächlich sehr, sehr spannend. Mich würde noch interessieren, wenn wir so ein bisschen auf den anstehenden Rest der Saison gucken. Hast du Ziele für den Rest der Saison, die nicht an die Mannschaft gekoppelt sind? Sachen, wo du für dich gesagt hast, das will ich noch schaffen irgendwie?
Verletzungsfrei bleiben.
Verletzungsfrei bleiben.
Ja.
Weil man das so super selber in der Hand hat.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber das ist das Wichtigste, weil so kann ich, denke ich, mit meinem Spiel der Mannschaft am meisten helfen.
Ja.
Und man muss ja auch sagen, ich bin 35 Jahre alt und das ist ja nicht so, dass dann, je älter man wird, umso weniger Verletzungen hat man, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist für mich so die einzige Prämisse persönlich, dass ich verletzungsfrei bleibe. Ja.
Hast du, weil du gerade die 35 genannt hast, hast du irgendwie eine Zahl im Kopf, wo du sagst, boah, so und so lange will ich noch spielen? Oder
nein.
So lange wie geht?
So lange. Wenn, wie gesagt, wenn es mein Körper mitmacht und noch ja sagt, werde ich Eishockey spielen.
Hast du eine Idee oder ein Ziel für danach?
Jein. Also natürlich beschäftige ich mich damit. Ich hab eine Ausbildung damals mit 18 bis 20 als Bürokaufmann gemacht. Danach aber nie wieder normal gearbeitet, sondern ganz normal als Eishockey gespielt. Ja. Und gehe davon aus, dass ich dann auch in dem Beruf wahrscheinlich nicht als Bürokaufmann nachher dann arbeiten werde, aber vielleicht die ein oder andere Umschulung. Aber konkrete Ansichten, was ich nach meiner Karriere mache, gibt es nicht. Es gibt Vorstellungen, aber ganz genaue Sachen weiß ich noch nicht. Nein.
Ich finde es immer spannend bei euch. Wenn ihr jetzt Fußballspieler wärt und ihr würdet in der dritten Liga kicken und du sagst dann mit 40, ich wünsche dir, dass du bis 40 spielst, so mindestens.
Danke.
Wenn du dann mit 40 aufhörst, verletzungsfrei, topfit und einfach nur sagst, so jetzt habe ich aber keine Lust mehr und du hast dritte Liga Fußball gespielt, dann bist du schon ziemlich gut situiert. Dann kannst du es dir auch mal erlauben, die nächsten 10 Jahre herauszufinden, was du dann noch machen möchtest.
Genau.
So als Eishockeyspieler, wie viele Jahre könntest du denn jetzt aussetzen?
Gar nicht. 1-2 Monate, wenn überhaupt. Und dann sollte ich mir dann schon Gedanken gemacht haben, in welchem Job ich anfangen will. Also das sollte einem schon, also vielleicht auch den Zuhörern dann klar sein, dass ein Eishockeyspieler auch selbst, vielleicht in der DL gibt es den ein oder andere Ausnahme, aber nicht mal dort, dass die Jungs sagen können, ja, ich mache jetzt erstmal 2-3 Jahre gar nichts. Kann ich mir nicht vorstellen. Also jeder muss eigentlich danach arbeiten gehen. Natürlich gibt es, wie gesagt, Ausnahmen auch in der DEL. Aber selbst in der zweiten Liga wüsste ich keinen, der danach sagt, oh, ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Glaube ich nicht.
Wird man da in den Jugenden der großen Clubs zumindest ein bisschen drauf vorbereitet? Oder spielt es in der, ich sag mal, Ausbildungszeit eine Rolle? Dass es da dann heißt, hey, Eishockey-Profi bedeutet, du verdienst ein anständiges Gehalt, musst sicherlich keinen Hunger leiden, aber gleichzeitig ist es auch nichts, was wo du sagen kannst, okay, das.
Also ich kann mir nur vorstellen, wenn man länger in einem Verein gespielt hat, dass man dann vielleicht auch Unterstützung dann, wenn man dort dann auch dann seine Karriere beendet, dass man vom Verein Hilfe bekommt, je nachdem, wo man ist.
Mhm.
Aber grundsätzlich vorbereitet? Eher nein, nein.
Ist das ein Thema? Also so grundsätzlich finanzielle Absicherung, dann ab einem gewissen Zeitpunkt fängt man da dann an. Weil wenn jetzt heute jemand anfängt, der macht seine Ausbildung, ist fertig mit seiner Ausbildung und dann kommt der örtliche Bankberater und sagt, ach Sören, jetzt machen wir doch erstmal eine Berufsunfähigkeitsversicherung. So. Und dann machen wir noch ein bisschen was für die private Altersvorsorge, weil das fängt mal alles schön an, wenn es früh ist und dann arbeitet man sich so lange voran, bis eben der Rücken kaputt ist.
Machen wir genauso. Also ich zumindest kann nur für mich selber sprechen, mach's genauso. Also ich lege genauso Geld beiseite, ich habe genauso in was vielleicht investiert und genauso auch mich abgesichert mit Altersvorsorge. Also das sollte, glaube ich, jeder in jedem Beruf machen und gerade wir Eishockeyspieler sollten das, denke ich, machen. Oder ich sage mal, man spielt in der NHL in Amerika und braucht sich vielleicht dann, wie manche andere deutsche Stars, jetzt nicht die Sorgen danach machen. Also, aber ansonsten sollte sich jeder Sportler oder Eishockeyspieler auch in jungen Jahren, wenn es geht, schon Gedanken machen, was könnte danach sein. Natürlich macht man sich nicht immer unbedingt, ne? Also ich meine, ich habe mir damals schon Gedanken gemacht, nur weiß jetzt genau für mich, 10 Jahre später oder 15 Jahre später, ich werde diesen Beruf definitiv nicht machen, nur Bürokaufmann. Also,
ja.
Ne? Also das ist, glaube ich, nichts für mich. Und habe aber wenigstens eine Ausbildung, dass ich so, denke ich, danach trotzdem eine Umschulung oder etwaiges dann danach machen werde.
Ja. Ja. Wie schaust du denn gerade auf Zukunft?
Also ich bin tatsächlich noch im Hier und Jetzt, aber man, wie ich schon vorher gesagt habe, also die Gedanken macht man sich schon und gewisse Ängste sind natürlich auch dabei. Ja? Also ich meine, letztendlich habe ich keine richtige Berufserfahrung außer Eishockey. Ich brauche nicht meinen, dass wenn ich mit dem Eishockey aufhöre, wahrscheinlich, dass ich genau das gleiche Gehalt dann kriege, was ich vielleicht dann im normalen Job, weil ich habe keine Berufserfahrung. Warum sollte ich dann meinen, ich kriege dann, hier kommt Sören Sturm, gib mir bitte das und das Gehalt. Ja, die Ängste sind definitiv da, ja, klar. Aber für mich tatsächlich noch weit weg, weil ich mich halbwegs gut fühle und noch ein bisschen Eishockey spielen will, auch wenn ich schon 35 bin.
Folgendes Bild. Sören Sturm läuft im Anzug ins Bürogebäude rein. Hinten auf dem Sakko ist eine riesengroße 21. Ist das was zu dieses Trikot? Also, du spielst jetzt seit 15 Jahren, spielst du Eishockey, du hast seit, keine Ahnung, wann hast du angefangen? Mit 5, mit 6, irgendwie 4. So? 4? Mhm. Seitdem hast du, wenn du arbeitest, ein Trikot an. Mhm. Schon mal darüber Gedanken gemacht, wie man angezogen ist, wenn man arbeitet, aber kein Trikot trägt, keine Uniform anhat?
Ja, schon. Also ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ja, natürlich ist es eher dann so dieses, dieses, was vielleicht dann einem fehlt, diese Siege nach dem Spiel, dieses Zujubeln und das, was einem jedes Mal wieder Gänsehautmoment erbringt oder vorm Spiel, wenn die ganze Halle ausverkauft ist und alle einen anfeuern. Das hat man vielleicht jetzt nicht unbedingt im normalen Alltagsberufsleben, ja, dass, keine Ahnung, das ganze Büro vorhin steht, ja, mach deine Arbeit richtig, saugeil, also das wirst du wahrscheinlich nicht mehr haben. Ich glaube, das ist das, was ich eher vermissen werde. Jetzt nicht unbedingt, dass ich das Trikot nicht anhab, also nicht, dass ich nicht stolz auf mein Trikot wäre, aber eher das Umfeld oder beim Sport selber, dieses Zujubeln und dieses Nacheifern von kleinen Kindern vielleicht und das würde mir definitiv fehlen dann, ja.
Warum ich gerade gefragt habe mit dem Sakko und der 21 drauf, die 21, was hat sie für eine Bedeutung für dich?
Mittlerweile sehr viel. Ich habe in der Jugend, hatte ich immer die 17 gehabt, doch dann als ich in den Profibereich gekommen bin, war die halt vergeben und mein älterer Bruder hat damals auch Eishockey gespielt, nur bis zur DNL, hat danach aber aufgehört. Und der hatte halt die 21 gehabt und damals habe ich dann die Nummer, dann habe ich gesagt, ja komm, dann nehme ich die 21 wie mein Bruder. Und muss sagen, bis auf einmal in Halle hatte ich eigentlich jedes Mal Glück, dass die Nummer zur Verfügung war. Da habe ich dann die 12 genommen, ein bisschen umgedreht. Ja, auf jeden Fall für mein steht das dafür, dass mein Bruder die halt hatte. Was ich ganz schön finde, ist, ich habe ja noch 4 Neffen, die auch Eishockey spielen. Einer spielt in Düsseldorf.
Schon wieder.
Ja, genau.
Wir mögen dich trotzdem.
Ja, genau. Und die anderen 3, die spielen in Schweden. Und die haben halt auch die 21. Und meine Nichte, die spielt schon Handball-Bundesliga auch in der Jugend. Und die trägt auch die Nummer 21. Und finde ich halt sehr schön, dass da meine Neffen und Nichten da ein bisschen nacheifern und auch die gleiche Nummer dann nehmen.
Familientradition.
Ja, so ungefähr.
Dynastie der 21er. Ja. Wie läuft das? Ruft man dann, wenn man das Gespräch hat und Dücki anruft und sagt, du Sören, kannst du dir nächste Saison vorstellen, bei uns zu spielen in Bietigheim? Dann sagst du, ja schon, aber wenn, dann nur, wenn ich die 21 kriege? Oder hat man da Mitspracherecht?
Nein, davon mache ich keine Entscheidung abhängig, ganz und gar nicht. Aber es war dann halt so, dass dann, nachdem das dann feststand, hat dann Marco mich angerufen und natürlich habe ich dann auch mal geguckt, wer alles im Kader war und dann wusste ich, das wird schon passen, dass ich die vielleicht dann auch wieder hier kriege und bin sehr glücklich darüber, ja.
Wann sucht man sich die Nummern raus?
Vor der Saison, ja.
Vor der Saison? Also nicht erster Tag in der Kabine?
Nein, vor der Saison ruft dann Marco und fragt dann halt allgemein, was du schon brauchst für Größen wegen Klamotten oder Schlägerwahl. Und dann wird auch meistens abgefragt, welche Nummer ich gerne hätte. Ja. Und dann sagt man halt die. Und wenn die nicht frei wäre, dann noch eine zweite Nummer. Aber bis jetzt hat es, wie gesagt, immer sehr gut geklappt.
Eine Frage habe ich noch. Mhm. Und dann können wir, glaube ich, auch langsam zum Ende kommen. Du hast gerade gesagt, Schlägerwahl. Ist das noch so ein Thema, das Top-Notch-Ding, oder reicht halt einfach ein Schläger?
Das ist immer so eine persönliche Sache von jedem Spieler, glaube ich, selber. Ich bevorzuge natürlich eine Schlägermarke, weiß ich nicht, ob ich hier Werbung machen darf. Nein, also ich spiele gerne den Bauer Schläger und bin sehr froh sogar, dass BTK einen Bauer als Ausrüster hat. Also eigentlich versucht jeder Schlägerausrüster schon das Beste für einen rauszuholen, aber jeder hat so seinen Favorit. Es gibt ja auch beim Golfen gibt es ja 1000 Millionen Anbieter, ja, und jeder hat da so seinen persönlichen Favorite. Und so ist es bei mir auch Bauer und wie gesagt, bin sehr happy, dass auch BTK mit Bauer spielt.
Sehr diplomatisch für den Abschluss. Und nicht nur, dass wir es diplomatisch hatten. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Sören, für die Zeit.
Dankeschön, war sehr gerne hier. Gerne wieder.
Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Ich bedanke mich noch umso mehr dafür, dass wir deine Vertragsverlängerung hier bekannt geben durften. Ja. Schön, dich nächstes Jahr wiederzusehen. Wie gesagt, dir verletzungsfreie Zeit. Viel Erfolg.
Ja, danke. Ciao.
Schäfer's. Ciao.